Und wir hatten eine Hausaufgabe von letzter Woche. Und zwar, wir sehen in den Versen 19 im Kapitel 1 bis zu dem Vers 11 im Kapitel 2 die erste Woche von dem öffentlichen Auftreten Jesu. Und die Hausaufgabe war, herauszufinden, nachzulesen, was passiert ist in diesen ersten 7 Tagen. Was habt ihr gefunden? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Die ersten 5 Tage, die sind am Jordan, wo Johannes der Täufer getauft hat. Und den ersten Tag haben wir uns letztes Mal schon angesehen. Was ist da passiert an dem ersten Tag? Aha, genau. Genau, erste Tag sind die Verse 19 bis 28, hat man letztes Mal angesehen, da zeugt Johannes der Täufer über sich. Und dann die Verse 29 bis 34, da bezeugt Johannes der Täufer Jesus. Das werden wir uns heute ansehen. Das sind die ersten 2 Tage. Was ist der nächste Tag? Nur die Gabi, die Hausaufgabe gemacht. Die Anna. Okay. Aha, genau. Die ersten 2 Jünger sehen wir in den Versen 35 bis 40, nämlich den Andreas und wahrscheinlich Johannes selbst, die da einen Tag mit Jesus verbringen. Das ist der 3. Tag. Was ist der 4. Tag? Irgendwer?
Jesus in Kapernaum war,
ja. Welchen Vers bist du da gerade? Ich habe als 4. Tag die Verse 41 bis 42. Da begegnet Simon Petrus Jesus. Und dann der 5. Tag? Genau. Sind die Verse 43 bis 51, Philippus und Nathanael begegnen Jesus. Was ist am 6. Tag passiert? Nee, das war am 7. Tag. Wir lesen im Vers 1 im Kapitel 2, am 3. Tag war die Hochzeit. Das heißt, über den 6. Tag wissen wir gar nichts. Das war wahrscheinlich so ein Reisetag oder Wandertag, wo sie vom Jordan nach Kana gewandert sind. Und dann gab er jetzt gesagt, der 7. Tag sind die Verse 1 bis 11 im Kapitel 2. Da sehen wir die Hochzeit in Kana, das erste Wunder von Jesus. Heute wollen wir uns den 2. Tag ansehen, das Zeugnis von Johannes dem Täufer über Jesus. Und wir werden 3 Aussagen über Jesus sehen. Das war die Zusatzaufgabe, wo ihr ein doppeltes Plus kriegen könnt. Was sind die 3 Aussagen über Jesus? Ist gar nicht kompliziert. Hat's wer? Nee, das hat Jesus auch gesagt, aber wir sind hier in den Versen 29 bis 34 im Kapitel 1. Was sagt Johannes der Täufer über Jesus aus? 3 Dinge. Eines ist ganz explizit, ja?
Er ist das Lamm Gottes.
Genau, er ist das Lamm Gottes. Und dann? Okay, das hatte ich als einen Punkt zusammengefasst, das Lamm Gottes, das die Sünde wegnimmt. Können wir auch als 2 nehmen, das ist ja nicht dogmatisch. Was sagt Johannes noch über Jesus? Ja, genau, er steht weit über ihn, er ist Gottes Sohn. Seht ihr noch was? Ja, das hat er letztes Mal schon gesagt.
Dass er selber mit Wasser taucht und Jesus mit dem Heiligen Geist taucht.
Okay, ja, das würde ich einordnen, was die Trude gesagt hat. Er steht über ihn. Ich habe 3 Aussagen. Die erste ist, er ist das Lamm Gottes, im Vers 29. Zweite ist, er ist ewig. Das heißt, er ist Gott, der sagt, er war vor mir und er kommt nach mir im Vers 30 und die dritte Aussage ist, er ist der Sohn Gottes, Vers 34. Vielleicht können wir als vierte Aussage noch nehmen, dass er weit über ihn steht. Okay, Vers 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist die erste Aussage. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und das ist eine ganz wichtige Aussage und da wollen wir sehr viel Zeit verbringen damit. Was meint er damit? Warum ein Lamm? Wozu brauchen wir ein Lamm? Wissen unser Gott, dieser Gott, der uns erschaffen hat und der das Universum erschaffen hat, der ist ein persönlicher Gott. Der ist ein moralisches Wesen. Er ist heilig, er ist perfekt, er ist absolut gut und absolut gerecht und das ist wunderbar, dass wir so einen Gott haben. Weil irgendein anderer Gott, der irgendwie anders wäre, der wäre eigentlich nicht anbetungswürdig und verehrenswürdig. Der wäre es nicht wert, dass wir unser Leben für ihn leben und dass wir alles für ihn geben. Die Kehrseite der Medaille aber, und das ist das Problem für uns, ist, dass weil Gott ein moralischer Gott ist, ein persönlicher Gott und er so einen Maßstab von dem hat, was richtig und was falsch ist, deswegen ist Gott nicht gleichgültig Ungerechtigkeit und Bosheit und Sünde gegenüber. Sondern die Bibel sagt uns ganz klar, Gott hasst die Sünde. Das ist ihm zuwider. Und er ist zornig darüber, wenn Unrecht geschieht. Und er wird es richten, er wird es nicht einfach hinnehmen. Also wir haben einen König, der Reinheit und der Gerechtigkeit liebt. Und er liebt uns Menschen. Er weiß, was am besten für uns ist. Er möchte, dass wir heil leben. Und er liebt uns. Und weil er uns liebt, hat er uns als Geschöpfe erschaffen, die eine gewisse Entscheidungsfreiheit haben. Er hat uns nicht zu einer Zwangsheirat verdonnert mit sich selbst, sondern er wünscht sich eine Liebeshochzeit, wenn wir so ausdrücken wollen. Gott hätte uns natürlich als Roboter schaffen können, die einfach sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber das wäre nicht echte Liebe, wenn wir keine Wahl hätten. Wenn ich dir eine Pistole an den Kopf halt und sag mir, dass du mich liebst, wirst du es vielleicht tun. Aber ich denke mal nicht, dass es echt ist. Echte Liebe braucht eine Entscheidung. Und so hat Gott uns als Personen erschaffen in seinem Bild, sagt uns die Bibel, also auch fähig, moralische Entscheidungen zu treffen, uns auch für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Und ihr wisst, die ersten Menschen haben das schon versemmelt. Die haben sich gegen Gott entschieden und sie haben sein heiliges Gesetz gebrochen. Und die Bibel sagt uns, dass wir alle Verbrecher sind, eigentlich. Ist was wir nicht gerne hören, oder? Meisten Menschen, wenn du sie fragst, würdest du sagen, dass du ein guter Mensch bist? Fast jeder würde sagen, ja. Wahrscheinlich, wenn wir Adolf Hitler gefragt hätten, bist du ein guter Mensch, hätte er auch gesagt, ja, ja. Ich habe hier für Beschäftigung gesorgt und Autobahnen gebaut, ja, und versucht, die bösen Juden loszuwerden. Also er hat sich sicher gerechtfertigt und hätte sich als guten Menschen gesehen. Aber was ist der Maßstab? Ich denke nicht, dass irgendjemand von uns sagen würde, dass Hitler ein guter Mensch war. Aber wir würden von uns selbst sagen, die meisten zumindest, wenn du erst gefragt wirst, bist du ein guter Mensch? Ja, ich habe niemanden umgebracht, geh in die Kirche. Schlecht kann ich nicht sein. Aber Jesus hat gesagt, Gottes Maßstab ist Perfektion. Wenn ihr in den Himmel kommen wollt, wenn ihr Gemeinschaft mit Gott haben wollt, dann müsst ihr vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist, hat Jesus in der Bergpredigt gesagt. Und wir brauchen nur Gottes Maßstab auf unser Leben anlegen. 10 Gebote. Schon mal gelogen? Kleine Notlüge? Ist auch eine Lüge. Wenn wer anruft und der Chef sagt, ich bin nicht da, oh, er ist gerade nicht da. Gelogen, was macht dich das? Wenn du lügst, dann bist du ein Lügner, oder? Schon mal geklaut? vielleicht Kopierpapier mitgenommen hier mal von der Arbeit, mal was runtergeladen vom Netz, was nicht frei war, Arbeitszeit geklaut. Du hast deinem Chef versprochen, 8 Stunden pro Tag zu arbeiten und die letzte Viertelstunde schaffst du eigentlich nichts mehr, sondern versuchst einfach nur die Zeit irgendwie rumzubiegen. Wirst bezahlt trotzdem dafür, hast du eigentlich geklaut. Was macht dich das, wenn du klaust? Dann bist du ein Dieb. Schon mal die Ehe gebrochen? Jesus sagt, wenn du einer Frau lüstern hinterher siehst, mit der du nicht verheiratet bist, dann hast du im Herzen schon die Ehe gebrochen und bist schuldig geworden. Ihr Männer. Kann irgendwer sagen, habe ich noch nie gemacht? Das sind Ehebrecher im Herzen. Jesus hat gesagt, wenn du jemanden hast in deinem Herzen, dann bist du eigentlich schon ein Mörder geworden, weil das ist der Ursprung von Mord. Schon mal gehasst, schon mal schlecht gedacht über wem anderen. Die Bibel geht sogar noch weiter, da heißt es im Jakobusbrief, wer weiß, das Gute zu tun und er tut es nicht. Auch das ist eigentlich Sünde. Ne? Schon irgendwann mal eine Gelegenheit gehabt, deinen Nächsten zu lieben und du hast es nicht getan? Hast du Gott selbst immer an der ersten Stelle gehabt in deinem Leben? War er dir immer das Wichtigste in jeder Situation? Wenn nicht, dann bist du ein Götzendiener. Und das ist wie geistlicher Ehebruch für Gott. Und wenn wir den Maßstab anlegen, Gottes Maßstab, dann stehen wir schon wieder nicht so gut da, oder? Wenn wir wirklich ehrlich sind. Denkst du, du schaffst 3 Sünden pro Tag, wenn das der Maßstab ist? Schaffe ich in 5 Minuten, wenn es sein muss. Aber rechne das mal auf dein Leben hoch. Wenn du 3 Sünden pro Tag begehst, nur 3, Wahrheit sind wahrscheinlich viel mehr, dann hast du ungefähr 1000 im Jahr. Rechne das mal auf dein Leben hoch. Zigtausende Verbrechen. Und dann stell dir vor, du stehst hier vor einem irdischen Richter und sagst, Richter, ich habe doch nur 40.000 Verbrechen begangen. Würdest du davon kommen damit? Nee. Und seht ihr, das ist unser Problem mit Gott. Wir stehen nicht nur vor einem irdischen Richter, wir stehen vor einem heiligen, perfekten Gott, der einen perfekten Maßstab an unser Leben anlegt. Und wir sind so sehr an Sünde und Ungerechtigkeit gewöhnt, dass wir das gar nicht so wirklich voll nachempfinden können, denke ich. Wir sind alle Sünder, wir sind alle Verbrecher und wir vergleichen uns ein bisschen ein Verbrecher mit dem anderen und wir sagen, ah ja, aber ich bin nicht so schlimm wie der Hitler, deswegen bist du noch lange nicht gut, vielleicht relativ. Aber Gottes Perspektive ist ganz anders. Weiß nicht, wie wir es illustrieren können. Vielleicht gibt es irgendeine Sünde, die du hast. Vielleicht liebst du Kinder. Hast du Kindesmissbrauch? Ist das was, wo du sagen kannst, hey, das ist wirklich ekelhaft, das finde ich abstoßend? Und dann stell dir vor, du sitzt in den Knast und bist auch ein Verbrecher und da ist ein Pädophiler, der Kinderpornos verbreitet hat und angeguckt hat und kleinen Kindern aufgelauert hat und die entführt hat und die in seinem Keller gefangen gehalten hat und 1-, 2-, 3-, 4-Jährige missbraucht hat und vergewaltigt hat und ermordet hat und die dann zerstückelt hat und aufgegessen hat. Und bei seinem Prozess hat der Typ überhaupt keine Einsicht gehabt. Er hat so die typische Antwort gegeben, es gibt doch nichts Absolutes. Was für dich gut ist, ist für dich gut. Was für mich gut ist, ist für mich gut. Und mir persönlich macht es Freude, Kindern Leid zuzufügen. Und ich würde es wieder tun, wenn ich die Gelegenheit hätte. Ich erkenne euer Recht überhaupt nicht an. Ich erkenne das Gericht hier überhaupt nicht an, dieses Gesetz nicht an. Nee, das gilt nicht für mich. Was für mich gut ist, ist für mich gut. Was für dich gut ist für dich gut. Und so weiter und so fort. Hat ihm nichts geholfen, trotzdem ist er verurteilt worden zur Höchststrafe, lebenslänglich. Und jetzt ist die Frage, in welche Zelle stecken wir den Typen? Und die Gefängnisleitung denkt da an dich, an deine Zelle. Und du wirst gefragt, macht dir das was aus, wenn der Typ sein Leben bei dir verbringt? In deiner Zelle? Was willst du antworten? Ja! Ich verabscheue das, was der getan hat. Ich will nicht Gemeinschaft haben mit ihm. Sperr den Typen irgendwo hin, wo immer ihr wollt, aber nicht zu mir. Und seht ihr, so fühlt sich Gott über dich und mich Sünder, über uns Verbrecher. Und wenn du Mitverbrecher dich schon so fühlst über einen anderen Verbrecher, wie viel mehr darf und kann der heilige, gerechte, perfekte Gott sich so fühlen, der liebevolle Gott, der Sünde hasst. Der dir sagt, ich habe dir Freiheit gelassen, aber ich bin der souveräne König und der souveräne Richter dieses Universums. Und ich werde Sünde richten. Und ich habe die Souveränität, ich habe auch die Freiheit zu bestimmen, mit wem ich die Ewigkeit verbringen will. Den Himmel verbringen will. Und sorry, ich will das nicht mit Verbrechern tun. Ich will das nicht mit Sünde tun. Ich liebe dich, aber das, was du getan hast, das verabscheue ich. Das finde ich beleidigend und abstoßend. Und außerdem wird Gott ungerecht werden, wenn er dich und mich als Sünder in den Himmel lassen würde. Und er ist ein gerechter Gott. Also nein, das, was Jesus gesagt hat, das stimmt, nur Vollkommene haben Zutritt in den Himmel. Nur Jesus eigentlich, weil er ist der Einzige, der ein perfektes, sündenloses Leben gelebt hat. Und wir müssen das verstehen, du und ich, wir sind zu Feinden Gottes geworden, als wir uns entschieden haben, zu sündigen. Und Gott ist vollkommen im Recht und er ist vollkommen gerecht, wenn er dich und mich in die Hölle wirft und wenn er nicht Gemeinschaft mit uns haben will. Wir haben überhaupt keinen Grund, uns zu beschweren. Und vielleicht wird es noch eindrücklicher, wenn wir es uns persönlich vorstellen. Mach's mal persönlich. Stell dir vor, dass dein Ehemann oder deine Ehefrau oder vielleicht dein Verlobter dir untreu werden würde. Und er geht raus und hurt herum. Jeden Tag mit mehreren anderen ins Bett. Würde ich das verletzen? Würde ich das irgendwie beleidigen? Und wärst du nicht im Recht, wenn du zornig über ihn oder sie wärst? Und dann stell dir darüber hinaus vor, dass dein Ex zusätzlich noch deine Kinder misshandelt, die du liebst und ihnen Leid zufügt und das auch täglich. Und er hat keine Einsicht, er hat keine Umkehr. Wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du dich fühlen, wenn er dann eines Tages an die Tür klopft und sagt, hallo, darf ich reinkommen? Ich möchte gern mit dir zusammen sein. Was essen, ich möchte gern mit dir intim sein. Wie würdest du reagieren? Würdest du sagen, cool, ist kein Problem, komm rein? Oder würdest du sagen, nee, so nicht? Die Bibel verwendet Ehebruch oft als ein Bild für Götzendienst. Wenn wir uns selbst oder unser Zeug wichtiger nehmen als Gott. Und denk dran, dass dein Mann, deine Frau, deine Brüder, deine Schwestern, dass sie Kinder Gottes sind. Und immer wenn wir sie schlecht behandeln und wenn wir sie nicht lieben, so wie wir sie sollten, dass wir eigentlich Gottes Sohn und Gottes Tochter schlecht behandeln. Und ich denke, ein Stück weit sollten wir es nachempfinden können, wie Gott über Sünde empfindet. Weil du und ich, wir sind geschaffen in Gottes Bild, wir sind als Personen geschaffen und du und ich, wir haben moralische Empfindungen. Und du sollst es ein Stück weit nachempfinden können, wie Gott sich fühlt und wie er denkt über Sünde. Vielleicht eine Kurzversion von dem ganzen Gesagten. Wir könnten schlicht und einfach sagen, Gott hat sein Gesetz auf unser Herz gelegt. Unser Gewissen. Schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt? Jeder. Also du weißt in deinem Herzen, dass es einen Maßstab gibt, ein Gesetz gibt, den du nicht gehalten hast. Das hättest du halten sollen, aber du hast es nicht getan und du bist schuldig geworden. Und Johannes sagt uns im ersten Johannesbrief, wenn du sagst, nee, ich habe keine Sünde, ich habe nicht gesündigt, dann lügst du, dann betrügst du dich selbst. Die Bibel sagt uns im Römerbrief, Kapitel 3, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes nicht erlangen. Und die Menschen haben das gespürt seit dem Sündenfall, dass da was nicht in Ordnung ist zwischen ihnen und Gott. Dass sie die Gemeinschaft mit Gott versaut haben und irgendwie schuldig geworden sind. Und wenn ihr nachlest, im 1. Mose, die Menschen nach dem Sündenfall haben sich versteckt vor Gott. Denen war das bewusst. Und sie haben versucht, ihre Schuld irgendwie zuzudecken. Haben sich Wege ausgedacht, wie sie das irgendwie tun könnten. Adam und Eva haben sich mit Feigenblättern bedeckt. Autsch! Habt ihr schon mal Feigenblätter gesehen? Die sind furchtbar rau. Stellt euch vor, Unterwäsche aus Feigenblättern. Oh. Aber das ist so ein Bild, symbolisch für menschengemachte Religionen. Wir versuchen, unsere Schuld zuzudecken, wie wir versuchen, uns irgendwie zu Gott hinarbeiten, aber das funktioniert nicht, das bringt nichts. Wir können uns nicht selbst erlösen, wir können es nicht abarbeiten. Aber es gibt einen ganz anderen Weg und der fängt bei Gott an. Weil Gott uns liebt, hat er sich nicht abgefunden mit unserem Zustand und mit dieser Trennung, die wir von ihm haben. Obwohl er die Sünde verabscheut, die wir begangen haben, diese Verbrechen, hat er uns Sünder geliebt. Und wir sehen im 1. Mose im Kapitel 3, im Vers 21, dass Gott die Menschen begleitet hat mit Tierfällen. Er hat ihnen diese Feigenblätter, die sie sich selbst angeheftet haben, weggenommen und er hat ihnen Tierfälle gegeben stattdessen. Und da sehen wir zum ersten Mal, dass ein unschuldiges Tier sterben musste wegen der Sünde der Menschen. Die Menschen haben verstanden, dass sie Gottes Zorn, wenn auch nur kurzfristig, nur durch ein Opfer abwenden konnten. Und wir sehen es im ganzen Alten Testament, dass ein unschuldiges Opfertier sterben muss für die Sünden, die Schuld des Sünders. Im 3. Mose wird das ganz genau erklärt, was da zu machen sei. 3. Mose ist so ein Handbuch für Priester. Und da lesen wir von Schuldopfer und von Sündopfer. Also da gab es Opfer für bewusst begangene Sünden und Opfer für unbewusst begangene Sünden. Und dieses Opfertier musste makellos sein, es musste perfekt sein. Und die Menschen, wenn sie ihr Opfer für ihre Sünden dargebracht haben, haben sie dieses symbolisch auf dieses Tier übertragen, haben die Hand auf den Kopf gelegt, dieses Tieres, haben ihre Sünden bekannt und dann wurde dieses Opfertier geschlachtet und dieses Blut dieses Tieres an den Altar gespritzt oder in das Heiligtum, in den Tempel später reingebracht. Und das Blut, das symbolisch ist für das Leben des Opfertieres, des unschuldigen Opfers, das hat die Schuld gesühnt oder zumindest kurzfristig bedeckt, sodass der Sünder Gemeinschaft haben konnte mit Gott. Das zieht sich durchs ganze Alte Testament durch. Das ganze Alte Testament hat Gott die Menschen gelehrt und ihnen gezeigt, dass es Vergebung für ihre Schuld nur gibt, wenn ein makelloser Unschuldiger den Platz des Schuldigen einnimmt und stellvertretend für den Schuldigen stirbt. Und es ist auch klar in der Bibel, dass ein Tier nicht wirklich die Schuld von Menschen sühnen kann. Hebräer 10, Vers 4 lesen wir, unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken die Sünden wegnehmen. Diese Dinge waren ein Bild, diese Opfer waren ein Bild auf den Retter, der kommen sollte. 1. Mose 22, wenn ihr mitlesen wollt, schlagt das mal auf, 1. Mose 22. Da sehen wir auch ein eindrückliches Bild und eine Prophetie über den Retter. Da spricht Gott zu Abraham. Und er sagt zu ihm, nimm deinen Sohn, im Vers 2, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als ein Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und dann führt Gott den Abraham mit dem Isaak auf den Berg, auf dem später Jerusalem gebaut wurde und der Tempel gebaut wurde und auf den Berg, auf dem Jesus gekreuzigt wurde. 3 Tage lang waren sie unterwegs. 3 Tage lang war der einzige Sohn in den Gedanken des Vaters Abraham tot. In Vers 6 lesen wir, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak, und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer, und sie gingen beide miteinander. Also hier haben wir einen Sohn, der das Holz, auf dem er sterben sollte, auf Golgatha trägt. Auf denselben Berg, auf dem Jesus gekreuzigt wurde. Vers 7 lesen wir, da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz. Das Holz, der Altar, steht für Gericht über Sünden. Und das Feuer ist ein Symbol für Gottes Zorn. Vater, sieh, hier ist Gericht, hier ist Zorn. Und dann fragt er weiter, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Das ist eine Frage, die sich jeder stellen sollte. Ich sehe Gericht kommen, aber wo ist das Opferlamm? Wo ist dein Opferlamm? Wer ist dein Opferlamm heute Morgen? Vers 8, da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Gott wird ein Opfer bereitstellen. Vers 9, und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf, und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Isaak war kein kleiner Junge hier, ein junger Mann, der hätte seinen alten Vater wahrscheinlich locker überwältigen können. Wir sehen hier einen Sohn, der sich freiwillig als Opfer hingibt, um dem Vater gehorsam zu sein. Und dann, Vers 10, Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und ihr kennt die Geschichte, Gott hat ihn abgehalten, das zu tun. Und er hat ihm einen Widder gezeigt, der im Gestrüpp verfangen war. Vielleicht auch ein Bild hier auf die Dornenkrone, die Jesus getragen hat. Und er hat diesen Widder geschlachtet und geopfert, statt seinen Sohn. Und dann hat Gott eine Verheißung gegeben und hat gesagt, durch deine Nachkommen, Abraham, werden alle Menschen gesegnet werden. 1. Mose 3, nach dem Sündenfall, ist gleich eine Prophetie, dass ein Retter kommen wird, der der Nachkomme der Frau sein wird. Er wird der Retter sein, er wird den Teufel besiegen, er wird dabei selbst verletzt werden. Und im Laufe des Alten Testaments wird diese Verheißung eines Retters immer konkreter. Er wird der Nachkomme von Abraham sein, wie wir gesehen haben, Nachkomme von Isaak, Nachkomme von Jakob, Nachkomme Judas, ein Nachkomme von König David, bis letztendlich gesagt wird, er wird durch eine Jungfrau in Bethlehem geboren werden. Und wenn wir das Alte Testament lesen, wird auch klar, dass dieser verheißene Retter das Lamm Gottes sein wird, das er ersehen hat, um uns von unserer Schuld zu retten. Und von der Verdammnis, die Schuld uns bringt, und von der Trennung, die Schuld in die Beziehung zwischen uns und Gott bringt. Schlag mit mir auf Jesaja 53. Ist auch eine Stelle, die wir alle kennen. Wird meist in der Karwoche gelesen. Jesaja 53, lasst uns ab Vers 3 lesen. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mensch, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wow, hier ist eine Prophetie, weiß nicht, 500-600 Jahre vor Christus, die so klar spricht über diesen Retter, der kommen wird. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, ist unsere Beziehung mit Gott geheilt geworden. Und seht, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Grab von Josef von Arimathea, Mitglied vom Hohen Rat, ein reicher Mann, der gemeinsam mit seinem Ratskollegen Nikodemus Jesus in seinem Grab begraben hat. Bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer, als Opfer für Schuld eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern, die Auferstehung. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Klare Prophetie auf das Lamm Gottes. Matthäus 1, Vers 21, als der Engel zu Josef im Traum spricht, sagt er über Maria, sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Das heißt so viel wie der Herr rettet, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Die Juden damals haben gedacht, wir brauchen einen politischen Retter, einen politischen Befreier, der uns vor der Besatzung der Römer befreit. Aber nicht viel, viel mehr brauchten sie einen Retter von ihrer Schuld und den brauchen wir auch. Denkt an den Gelähmten in Markus 2, den seine vier Freunde durch das Dach heruntergelassen haben, vor Jesus auf einer Trage und Jesus spricht zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Vielleicht haben die vier Männer gesagt, oh, nicht die Sünden her, die Beine, das ist das Wichtige, dass er wieder gehen kann, dass er körperlich geheilt wird. Hat Jesus später getan als Zeichen, dass er fähig ist, Sünden zu vergeben. Aber das wirklich Wichtige war die Sündenvergebung. Wichtiger als Heilung. Irgendjemand hat mal gesagt, wenn unser größtes Problem oder wenn unser größtes Bedürfnis Bildung gewesen wäre, hätte Gott uns einen Lehrer gesandt. Wenn unser größtes Bedürfnis Technologie gewesen wäre, hätte Gott uns einen Wissenschaftler gesandt. Wenn unser größtes Bedürfnis Geld gewesen wäre, hätte Gott uns einen Ökonomen gesandt. Wenn unser größtes Bedürfnis Unterhaltung gewesen wäre, hätte Gott uns einen Entertainer gesandt. Aber unser größtes Bedürfnis ist Vergebung. Und deswegen hat Gott uns einen Retter gesandt. Jesus Christus. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Also hier klare Prophetien durch das ganze Alte Testament über Jahrhunderte, über Jahrtausende, über einen Retter, der das Lamm Gottes sein wird. Und hier sehen wir Johannes in unserer Stelle heute Morgen, der über Jesus sagt, dieser ist das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt wegnimmt. Das heißt, die Sünden aller Menschen. Und ihr kennt das Evangelium. Ihr kennt die Evangelien. Dass Jesus ein sündenloses Leben gelebt hat, ein perfektes Leben, das wir nicht leben können. Und dass er wie Isaak freiwillig an Kreuz, an Holz gestiegen ist. Und dass er, der Sündenlose, unseren Platz, den Platz des Verbrechers eingenommen hat. Und er hat dort am Kreuz die Konsequenz für unsere Schuld erlebt. Für unsere persönliche Schuld, für deine Schuld, für meine Schuld. Das ist was Persönliches. Er hat da das Feuer von Gottes Zorn erlebt. Und er war getrennt. Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil deine Schuld Jesus vom Vater getrennt hat, deswegen, und meine Schuld. Und wir können uns gar nicht vorstellen, was es bedeutet hat für Jesus und auch für den Vater. Am Ende hat Jesus gesagt, es ist vollbracht, fertig. Und der Vorhang im Tempel ist zerrissen, der Vorhang, der die Menschen getrennt hat, davor in die Gegenwart Gottes zu treten, der ist zerrissen. Gott hat gesagt, der Weg zu mir ist frei, Tag der offenen Tür. Versöhnung, Vergebung ist möglich, die Strafe ist bezahlt, die Schuld ist gesühnt. Und Vergebung ist möglich, echte Vergebung. Nicht nur, dass wir uns psychologisch irgendwo was vormachen, damit wir uns besser fühlen. So eine echte Vergebung, deine Schuld, deine ganze Lebensschuld kann dir abgenommen werden. Und Jesus bietet dir Vergebung und ewiges Leben mit Gott als Geschenk an. Ein Geschenk, das er für dich erkauft hat am Kreuz. Der Vater hat Jesus am Kreuz so behandelt, als hätte er dein Leben gelebt. Damit er dich jetzt so behandeln kann, als hättest du Jesu Leben gelebt. Ein perfektes, ein sündenloses Leben. Jesus, er ist dein Opferlamm. Und es gibt nur eine Bedingung dafür, dass es auch für dich persönlich gilt. Du musst dieses Geschenk annehmen. Wenn ich dir ein schönes Paket pack, sag alles Gute zum Geburtstag, hier ein Geschenk, und du legst es irgendwo ans Regal oder schmeißt es weg und packst es nicht aus, dann bringt es dir überhaupt nichts. Genauso ist es mit dem, was Jesus für dich getan hat. Du musst es persönlich machen für dich. Und du tust es durch Glauben. Indem du Buße tust, deine Schuld bekennst, sagst, ja, ich bin ein Sünder, ich diskutiere das nicht mehr weg. Deine Selbstgerechtigkeit aufgibst und dich ihm anvertraust. Oder dieses Bild des Alten Testamentes, in dem du deine Hand auf das Opferlamm legst und dich mit ihm identifizierst. Sagst, ja, ich lege meine Schuld auf ihn und ich glaube, dass er für meine persönliche Schuld gestorben ist. Und ich nehme das an für mich, ich vertraue mich ihm an und ich will für ihn leben, ab heute. Johannes 3,16, so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Gott liebt dich. Gott liebt dich so sehr, dass er weitergegangen ist für dich als irgendjemand anderer. Und er hat im Teamwork zwischen Vater und Sohn dich gerettet. Der Sohn ist dein Opferlamm geworden und der Vater hat deine Sünde, deine Schuld im Sohn gerichtet. Und wenn eine Schuld, wenn eine Sünde, eine Strafe bezahlt ist und gesühnt ist, dann kann der Verbrecher freigehen, oder? Wenn du 20.000 Euro Strafe zahlen musst, die du nicht zahlen kannst, oder sagen wir 2 Millionen, das können wir nicht zahlen, und irgendjemand anderer, der Bill Gates, kommt und sagt, hey, hier 2 Millionen, leg das auf den Tisch, dann darfst du freigehen. Die Schuld ist gesühnt, die Strafe ist bezahlt. Das hat Jesus für dich getan, das hat Gott für dich getan. Und indem er es für dich getan hat, kann er gleichzeitig sowohl gerecht sein, und gerecht bleiben und dir vergeben und dich in seine Familie aufnehmen, in den Himmel aufnehmen. Mann, was für eine aufopfernde Liebe Gott für dich hat. Er liebt dich mehr als sonst irgendjemand. Die alles entscheidende Frage für dich heute Morgen ist, hast du Gottes Geschenk der Erlösung für dich persönlich angenommen? Er ist gestorben für die Sünden der ganzen Welt, für alle Menschen. aber gilt es für dich? Hast du es persönlich gemacht für dich? Hast du Jesus je persönlich als dein persönliches Opferlamm angenommen? Bist du umgekehrt zu ihm? Und wenn nicht, wirst du es tun. Besten gleich hier und jetzt, heute. Johannes sagt zu dir heute Morgen, siehe das Lamm Gottes. Was deine Sünde wegnimmt. Hier am Kreuz. Dein Opferlamm. Wirst du es annehmen? Wie reich wir beschenkt sind, dass Gott so einen großen Preis für unsere Rettung bezahlt hat. Und das ist Gnade, das ist unverdiente Gunst. 1. Petrus schreibt uns Petrus, 1. Petrus 1, die Verse 18 und 19, denn wir wissen, dass, oder ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Väter überlieferten Wandel, also von eurem sündigen Leben, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Hebräer 9 wird uns gesagt, dass Jesus einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden ist, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Jesus hat deine Sünde neutralisiert am Kreuz. Er war sozusagen, ich weiß nicht, ob das ein gutes Wort ist, das Gegengift für deine Schuld. Er ist das Reinigungsmittel, der deinen Dreck, deinen Gestank neutralisiert hat. Und im 1. Johannesbrief schreibt uns Johannes, könnt ihr auch aufschlagen, wenn ihr wollt, ich möchte ein paar Verse lesen, 1. Johannes, Kapitel 1, ab Vers 8. Er spricht da zuerst über die Wichtigkeit von Buße, von Bekennen, das heißt einfach übereinstimmen. Mit Gott übereinstimmen, ja, ich bin schuldig, ich bin ein Sünder, ich gebe meine Selbstgerechtigkeit auf, versuche mich nicht länger rauszureden. 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht aber für die uns, allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und 1. Johannes 3, Vers 5, ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Also Jesus ist unser Opferlamm, der uns befreit hat von unserer Schuld, die uns von Gott trennt. Was ist die Anwendung für uns heute? Na, erstens, wir müssen Jesus als unser Opferlamm annehmen und uns ihm anvertrauen. Sonst gibt es keine Rettung. Sonst werden wir Gemeinschaft mit Gott nicht sehen, sondern die Hölle, nicht den Himmel. Zweite Anwendung ist ganz sicher, dass wir dankbar sind dafür, für das, was er für uns getan hat. Und dass wir ihn lieben. Und dass wir für ihn leben und ihn anbeten, wegen dem, was er für uns getan hat. Schlagt Offenbarung 5 mit mir auf. Letzte Stelle, die wir gemeinsam lesen wollen. Offenbarung 5, ab Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones, hier Thron Gottes im Himmel, eine symbolische Sicht hier, ein Bild von dem, was geistlich abgeht. Ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen, dieser Engelwesen und inmitten der Ältesten, die die Gemeinde Gottes repräsentieren, glaube ich, ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hat. Sieben Zahl der Vollkommenheit, der allmächtige und allgegenwärtige Gott, glaube ich. Und dies sind die sieben Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde, der perfekte Geist Gottes. Ein symbolisches Bild, wie gesagt. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen, diese Cherubim vor dem Thron Gottes und die 24 Ältesten, die die Gemeinde repräsentieren, nieder vor dem Lamm. Vers 9, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und du hast durch dein Blut, durch dein Leben Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Jesus ist würdig unserer Anbetung für das, was er für uns getan hat. Dass wir ihn anbeten mit unseren Lippen und nicht nur das, mit unserem ganzen Leben. Weil er ist für uns gestorben. Und weil er für uns gestorben ist, wollen wir für ihn leben. Amen. Also Johannes der Täufer sagt über Jesus, erstens, er ist das Lamm Gottes, das die Sünden wegnimmt. Das ist die neue Information, die wir hier bekommen im Johannesevangelium übrigens. Deswegen haben wir die meiste Zeit damit verbracht. Die beiden anderen Aussagen hat uns Johannes schon im Prolog gezeigt. Aber hier haben wir zwei revolutionäre Offenbarungen für die Juden. Erstens, der Messias wird als Opfer sterben. Und zweitens, er wird sterben für die Sünden der ganzen Welt. Nicht nur für Israel allein. Also erstens, dieser ist das Lamm Gottes, der die Sünden wegnimmt. Zweite Aussage sehen wir im Vers 30, er ist der ewige Gott. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und dann sagt er im Vers 31, und ich erkannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Also Johannes der Täufer kannte Jesus als seinen Cousin, aber nicht als Messias. Er wusste nicht, dass er der Messias ist. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Mein Medium ist Wasser, sagt Johannes, das Medium des Messias wird der Geist sein. Auch eine Prophetie aus dem Alten Testament, dass der Geist Gottes auf dem Messias bleiben wird oder sein wird. Ich lese euch nur zwei Beispiele vor. Jesaja 11, Vers 1. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Also Messias wird der Nachkomme von Isai sein, dem Vater Davids. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Jesaja 61, Vers 1, Stelle, die Jesus zitiert, der Geist des Herrn, Yahweh, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesalbt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Also es war prophezeit, dass der Geist auf dem Messias sein wird. Es war auch prophezeit, dass der Messias das Volk Gottes mit Gottes Geist salben würde. Beispiel Joel 3, Vers 1. Danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, auf alle Menschen. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und Petrus predigt darüber Zu Pfingsten ist das passiert, Apostelgeschichte 2 sagt, heute ist das erfüllt, was da verheißen war. Zweite Stelle noch, Hesekiel 36, Vers 26. Da spricht der Herr, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also wenn du dich für Jesus öffnest, verheißt Gott dir, dass er dir ein neues Herz schenken wird, dass er dich verändern wird von innen heraus. In Johannes 7, Vers 37 stand Jesus da und er rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Also wenn du zu Jesus kommst, wird der Heilige Geist dich durchdringen. Und er wird dich in Gemeinschaft mit Gott bringen und er wird dir helfen, die Wahrheit zu verstehen. Er wird dich stärken, er wird dich zurüsten. Johannes, der Täufer, sagt einmal mehr, ich bin's nicht. Ich taufe nur mit Wasser. Ich bin nur der Vorläufer. Ich bin's nicht. Aber er ist der Ich Bin. Und der Grund, warum ich taufe, war schlicht und einfach nur, dass ich den Messias erkenne und den Messias bekenne. Und er sagt, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren und er blieb auf ihm. Bei der Taufe Jesu, das ist vorher passiert, chronologisch. Matthäus 3, Vers 13 wird uns das berichtet. Da steht, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig von dir getauft zu werden, du kommst zu mir. Wir haben ein Gespräch zwischen Cousins. Ohne Zweifel kannte Johannes die Geschichte, wie er im Mutterleib seiner Mutter gesprungen ist, als Maria, die Mutter Jesu, mit ihm im Mutterleib sie besucht hat. Und er hatte das Zeugnis von Jesu Leben. Er hatte einen Cousin, den hat er nicht einmal sündigen sehen. Er sagt hier zu Jesus, nee, du solltest mich taufen, du spielst in einer ganz anderen Liga als ich. Und Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und Johannes, der Täufer, hat es beobachtet und er hat erkannt, dass Jesus sein Cousin der Messias ist, das Lamm Gottes, der von Gott verheißene Retter. Dritte Aussage im Vers 34, und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das ist der Grund, warum Johannes sein Evangelium schreibt. Kapitel 20, Vers 31 sagt er, er hat geschrieben, was er geschrieben hat, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der Sohn Gottes, und damit ihr durch seinen Glauben Leben habt in seinem Namen, ewiges Leben. Also Johannes, der Evangelist, ruft hier Johannes den Täufer als ersten Zeugen in seinen Zeugenstand und sein Zeugnis ist klar. Jesus ist das Lamm Gottes, er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, er ist unser Retter. Und wir wollen heute zum Abschluss noch das Abendmahl feiern und uns bildlich vor Augen halten, was Jesus für uns getan hat. Und ich möchte euch einladen, dass wir das mit einem anbetenden Herzen tun, dass wir neu begeistert sind und dankbar sind für das, was er für uns getan hat. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast Jesus noch nie persönlich angenommen und dich ihm anvertraut und ihn in dein Leben eingeladen, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit, das zu tun. In einem einfachen Gebet, wo du ihm dein Herz ausdrückst und deine Schuld bekennst und dich ihm anvertraust.